Nächste Woche möchte das EU-Parlament abstimmen über die neue Gentechnik. Und zwar, ob CRISPR-Cas, die Genschere, das haben wir sicher schon einmal gehört, als Gentechnik gekennzeichnet werden sollte weiterhin oder eben nicht mehr. Und wir haben gesagt, wir möchten im Vorfeld schon einen Podcast dazu machen, der was sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt. Gentechnik, warum braucht man das eigentlich? Ist das gescheit oder ist es da gefährlich? Und ich habe dazu einen wirklichen Fachexperten. Er ist Universitätsprofessor auf der BOKU. Es ist der Professor Hermann, wie er liebevoll von seinen Studierenden genannt wird, der Hermann Bürstmeier. Er ist wirklich der ausgewiesene Experte und freut sich auf den Podcast. Er wird sicher jetzt auch hochinteressant, spannend und wirklich auch wirklich von der Basis weg beginnend. Also auch alle, was jetzt sagen, mit dem Thema habe ich mich noch nie beschäftigt. Der Podcast gibt, denke ich, jetzt die Möglichkeit, da wirklich in die Materie einzudringen und mit mehr Wissen dann wieder in einer Stunde zum Dastehen. Ich freue mich, wenn es gleich losgeht, nach dem Intro.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Hermann, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist, dass du heute dir die Zeit nimmst, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Es geht ja um was ganz Besonderes, nämlich um eine EU-Abstimmung zum Thema Gentechnik. Das beschäftigt uns ja in Österreich schon sehr lange Jahre, sehr viel. Es ist extrem emotional. Es wird sehr viel über Ängste gesprochen. Es wird sehr viel eben über was passiert da, wenn wir das zulassen und drüber geredet. Also, ganz ein heißes Thema, Hermann, und du bist ja selber Forscher an der BOKU und darum freue ich mich, dass du gekommen bist.
Ja, danke. Bin auch schon gespannt auf die Fragen, die du heute hast für mich und ja, ich hoffe, dass ich ein paar Sachen erklären kann in der nächsten halben Stunde.
Da bin ich mir ganz sicher, dass du was Gutes erklären kannst. Du unterrichtest das ja sozusagen, du lehrst das. Was steht jetzt eigentlich bevor? Also ich habe schon angekündigt, nächste Woche ist eine Abstimmung. Ich denke mal, für unsere Community, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es ganz enorm wichtig, dass man sich mal ein bisschen mit dem Thema überhaupt auseinandersetzt. Was heißt das jetzt? Was wird da beschlossen?
Genau, das hat eine längere Vorgeschichte, die ganze Geschichte. Warum es überhaupt zu der Abstimmung jetzt kommt, geht ein paar Jahre zurück. Es war nämlich so, dass bis vor ein paar Jahren nicht ganz klar war, ob Methoden, die man nennt, neue genetische Methoden oder neue genomische Methoden, wie man es nennen will, unter das Gentechnikgesetz fallen oder nicht. Das war bis vor ein paar Jahren nicht klar. Dann hat es vor ein paar Jahren einmal einen Fall gegeben, der zum Europäischen Gerichtshof gekommen ist, wo Frankreich, eine französische Gruppe, gefragt hat, wie ist das zum Handhaben? Ist das Gentechnik oder ist das nicht Gentechnik? Nämlich die Verfahren, die man mit dieser Genschere umschreibt. Genschere, hat wahrscheinlich schon mal wer gehört, ist ein neues Verfahren, auch nicht mehr so neu, gibt es jetzt seit fast schon 20 Jahren auch schon wieder, wo es darum geht, dass man ganz kleine Änderungen in Genen auslösen kann. Man nennt das Mutationen. Die passieren auch in der Natur, ohne dass wir irgendwas tun. Man kann es aber auch auslösen, ganz bewusst und an einem bestimmten Punkt. Und das ist der Unterschied zu dem, was man früher gehabt hat. Da wird kein fremdes Gen eingebaut in eine neue Sorte, sondern es wird nur ein vorhandenes Gen ein bisschen abgeändert. Und dann hat man gefragt, den EuGH, ist das Gentechnik oder nicht? Und dann ist einiges passiert und da ist ein bisschen Lobbyarbeit betrieben worden und man hat zuerst geglaubt, wie man die Vorinformation gehabt hat, das wird ausgenommen werden aus der Gentechnik vom EuGH. Und dann hat aber der EuGH trotzdem entschieden, nein, wir bleiben beim Vorsorgeprinzip. Das ist uns wichtiger, wir regeln das auch als Gentechnik. Und dann hat man überlegen angefangen, es ist ja aber keine Gentechnik im technischen Sinn wie die klassische Gentechnik. Es ist eigentlich was Neues. Wir regeln es aber mit einem alten Gesetz, ne, das eigentlich schon relativ alt ist und das eigentlich nicht mehr dazu passt. Und dann haben sich viele Leute darum gekümmert, Entscheidungsträger auch, Politiker, aber auch alle möglichen Wissenschaftler, wer immer da Interesse hat oder wer immer da mitreden wollte, hat gesagt, die Regelung, die alte, die ist nicht zeitgemäß. Wir müssen uns was Neues überlegen. Es gilt ja bei vielen Rechtslagen, sodass wir es anpassen müssen an unsere heutige Zeit. Verkehrsregeln von vor 50 Jahren sind jetzt anders. Ja, Familienrecht vor 50 Jahren ist jetzt anders. Also wir haben ja viele Regelungen angepasst, einerseits an den technischen Fortschritt oder auch an die Änderung, wie wir jetzt zusammenleben. Es hat sich ja viel geändert. Und genauso ist es in der Wissenschaft. Da gibt es Fortschritt, der im alten Gesetz nicht abgebildet worden ist. Und deswegen ist der Prozess gestartet worden. Können wir das regeln, die Regel auf eine neue Basis stellen? Können wir uns das nur mit ganz genau anschauen? Stimmt unsere alte Gesetzgebung noch zu dem, was wir jetzt schon wissen und machen? Oder stimmt es nicht mehr? Und da hat der Prozess vor 4-5 Jahren schon angefangen. Der ist lang diskutiert worden in der Wissenschaft, in der Öffentlichkeit und. Da hat es einen Prozess gegeben, der nicht vom Himmel gefallen ist, sondern der wirklich intensiv vorbereitet worden ist. Und jetzt sind wir so weit, dass wir was am Tischling haben, wo wir sagen, jetzt haben wir eine neue Regelung und über die können wir jetzt abstimmen. Die ist so weit ausgereift, dass wir uns über das jetzt einigen können oder auch nicht. Wir werden sehen, wie die Einigung ausgeht.
Das ist ganz, ganz wichtig. Du sagst, das war ein Prozess. Das ist jetzt nicht, weil die EU-Parlamentarier sagen, uns ist jetzt vor dem Sommerfahrt. Jetzt stimmen wir da einfach so drüber ab, sondern da ist die Wissenschaft dabei gewesen. Man hat sich da wirklich ganz genau die Dinge angeschaut. Aber fangen wir vielleicht einmal an, die, was sie gar nicht damit auskennen, ganz vorne an. Ich sage mal, unsere ganzen Pflanzen, was wir heute so kennen, ja, haben ja mit dem ganz Ursprung nichts zum tun. Pflanzen ist ja per se gar nicht daran interessiert, den Menschen zu ernähren, sondern wir als Menschen haben uns vor tausenden Jahren dann diese Wildpflanzen sozusagen durch, dass wir es quasi immer die besten, die schönsten rausgesucht haben, oder hat man sie die nutzbar gemacht. Ich glaube, so hat ja das irgendwie die Entstehungsgeschichte angefangen, oder?
Das stimmt genau so. Unsere Landwirtschaft, wie wir es jetzt kennen, ist ja auch nicht vom Himmel aber gefallen und die Leute haben gesagt, von heute auf morgen, jetzt fangen wir, jetzt werden wir Bauern. Das war nicht so. Es war ein langsamer Prozess, der ungefähr vor 10.000 Jahren angefangen hat. Das wissen wir aus den archäologischen Funden, vor allem aus dem Bereich Vorderer Orient, heutige Türkei oder der heutige Iran, Irak. Dort in dem Gebiet weiß man, da gibt es die ältesten Funde, wo man das erste Mal sieht, dass die Leute vom vorher Jäger und Sammler, man hat nur genommen, was an die Natur anbietet und hat es aber nicht wieder kultiviert. Ne? Das war die Jäger- und Sammlerkultur bis in die Jungsteinzeit. Und in der Jungsteinzeit, ungefähr vor 10.000 Jahren, hat es Leute gegeben, die anscheinend durch Beobachten der Natur, durch Schauen, was passiert da, draufgekommen sind, wenn ich von einer schönen Pflanze, die in der Natur finde, die mir gut schmeckt, die gesund ist für mich, wenn ich da ein paar Samen aufhebe und die vielleicht nicht im Wald suchen gehe oder auf der Wiesen suchen gehe, sondern vielleicht einen Garten anlege vor meinem Dorf und die dort wieder anbaue, dann wächst wieder genau die gleiche schöne Pflanzen. Und ich habe es einfacher, dass ich zu meinen Nahrungsmittel komme. So stellen wir uns das heute vor, dass die Landwirtschaft eigentlich auf die Welt gekommen ist. Ja, durch Beobachten von der Natur, durch Schauen, was passiert, wenn ich was mache und durch Lernen von der Natur. Aber natürlich hat man sich da Pflanzen ausgesucht, nicht alle, sondern die uns halt gut gepasst haben, weil sie gut schmecken, weil sie süß sind, weil sie gesund sind, weil sie einfach zum Produzieren sind oder weil sie super lagerbar sind. Ne? Zum Beispiel die Getreidearten, die wir kennen, sind genau dort in Kultur genommen worden, wo es nicht ein ganzes Jahr Nahrungsmittel gibt. Ne? Die reifen und die Samen sind super lagerfähig. Also war logisch, dass man dort solche Kulturpflanzen nimmt, wo ich Samen habe, die ich dann lagern kann. Wenn ich nach Mittelamerika gehe oder in die Tropen, dort hat man Pflanzen in Kultur genommen, die ein ganzes Jahr wachsen, irgendwelche Knollenfrüchte oder Wurzelfrüchte, ja, die Erdäpfel oder Cassava oder wie die alle heißen, ja, die wachsen dort ein ganzes Jahr, weil es ein ganzes Jahr ein gutes Klima gibt. Also man hat immer, je nach Klima, je nach Bedingungen, die man gefunden hat, hat man unterschiedliche Pflanzen quasi zu Nutzpflanzen gemacht oder zu Kulturpflanzen gemacht. Angefangen hat das ungefähr vor 10.000 Jahren. Und was hat man da genommen? Man hat Varianten genommen von den Pflanzen, die uns ganz gut, die noch besser uns passt haben. Und das war quasi die erste Pflanzenzüchtung. Man kann sagen, die ersten Bauern von 10.000 Jahren waren auch die ersten Pflanzenzüchter, weil sie haben sich genau die Varianten ausgesucht aus den vielen, die es gibt in der Natur, die was einer besonders gut zugesagt haben.
Mich fasziniert ja das immer total, wenn man sich mal vorstellt, wie viele unzählige Menschheitsgenerationen da am Werk waren, wo das Wissen weitergegeben worden ist, wo gesagt worden ist zu den Jungen, du schau, die Pflanzen, warum auch immer, wenn du die da rein tust, die wächst wieder, die bringt die über den Winter oder ernährt die. Mich fasziniert ja das total, wie viel ja, Jahrhunderte, Jahrtausende wir da am Weg sind, dass das überhaupt alles möglich geworden ist. Wenn man jetzt einmal, sage ich mal, so ein paar tausend Jahre überspringen. Man hat sich dann die Besseren rausgesucht. Und dann, glaube ich, hat es ja die ganz große Veränderung gegeben. Das war dann, glaube ich, die Muttergenese, oder?
Man kann sagen,
Oder ist da dazwischen noch was
passiert? Das ist ein, erstens einmal, es war kein schneller Prozess. Ja. Es war langsamer. Man weiß ja auch, dass Landwirtschaft und Jäger- und Sammlerkulturen oft nebeneinander existiert haben über viele tausend Jahre und manche Kulturen beides gleichzeitig gemacht haben. Eine Zeit vom Jahr waren es eher Bauern und eine andere Zeit vom Jahr waren es wieder Jäger. Ja? Also das war ein langsamer Prozess. Das ist ja bis heute noch nicht. Wir haben ja heute noch Jäger. Also es ist, hat sich nicht so viel geändert, was das betrifft. Genau. Und dann war aber über die ersten, sage ich mal, 1500 Jahre von unserer Landwirtschaftsgeschichte, waren auch die Bauern gleichzeitig die Züchter waren und die immer wieder nur selektiert haben. Man muss sich ja vorstellen, das hat nur so funktionieren können. Weil wenn ich mir denke, unser Getreide, Gerste, Weizen und so weiter, sind entstanden oder erstmals kultiviert worden, was heute Türkei ist. Und nach ein paar tausend Jahren sind aber die gleichen Orten schon in Mitteleuropa, in der Hallstattzeit, bei uns finden wir die auch schon angebaut worden. Ganz ein anderes Klima. Das heißt, die langsame Anpassung an neue Klimate hat man immer wieder neue Varianten gefunden und auch regional selektiert. Und diese kleinen Varianten, das sind Mutationen. Und die liefert uns die Natur zum Glück. Ausreichend, sodass wir viele Varianten in den Kulturpflanzen finden. Darum finden wir jetzt da Kulturpflanzen, der Weizen, der wächst vom Norden oder vom mittleren Kanada mit einer Vegetationsperiode von 100 Tagen bis nach Zentralafrika im Hochland mit einer ganzen Jahr Bedingungen, wo man Weizen anbauen kann. Also so mannigfaltig sind auch die Gene innerhalb dieser Art. Und das basiert alles auf kleine genetische Unterschiede, sogenannte Mutationen. Man hat es aber nicht verstanden lange Zeit, was da wirklich passiert biologisch. Aber richtig spannend war das Ganze dann mit der Aufklärung. Wir kennen ja, die Aufklärung war die Zeit, wo die Europäer und auch andere Nationen angefangen haben, sich zu interessieren, was steckt dahinter? Warum ist was so? Ich möchte wissen, was da dahinter steckt. Und da hat es Leute gegeben, die haben angefangen, Kreuzungsexperimente zu machen und haben verschiedene Pflanzen, die Botanik ist als Wissenschaft entstanden und haben angefangen zum Kreuzen. Ein bekannter Name war ein deutscher Botaniker, der hat Köhlreiter geheißen. Der war schon um 1700 herum, hat der schon Kreuzungsexperimente mit Pflanzen gemacht und hat geschaut, wenn ich und ist draufgekommen, bei den Pflanzen gibt es männliche und weibliche Organe, ja, Pollenzellen und Eizellen, die kann ich kreuzen und in den Nachkommen kommt was Neues raus. Man hat lange nicht verstanden, wie das geht. Man hat gesehen, es entsteht was Neues. Und ein wirklicher Durchbruch war dann der Gregor Mendel. So um 1860 herum hat der seine Experimente mit der Erbsen veröffentlicht und hat gezeigt, ganz spannende Sachen, erstens, Pollenelter und Eizellenelter tragt gleich viel bei zu den Nachkommen. Vorher war die landläufige Meinung, wir waren eine sehr patriarchale Gesellschaft in der Zeit, nur der Papa. Die Mama, die tragt das Kind aus, tragt aber nichts zu den Eigenschaften bei. Und der Mendel hat einmal zumindest bei Pflanzen, bei den Erbsen zu sagen können, es ist völlig egal, wer Pollenzellen und wer Eizellenötter ist, wenn ich eine Kreuzung mache und ich tausche die zwei, beide tragen gleich viel bei. Und das war schon ein Durchbruch für die damalige Zeit. Das war damals nicht Standardmeinung, es war damals eine neue Erkenntnis. Ja. Und dann hat er gesagt, die Erbsubstanz, die Eigenschaften, ohne dass er die Gene kennt hat, ohne dass er gewusst hat, was da biochemisch dahinter steckt, werden weitergeben. Und zwar nicht nur von einer Generation zu den nächsten, sondern wieder zu den nächsten und wieder zu der übernächsten und wieder zu den übernächsten. Sodass oft die Eigenschaften von den Großeltern in die Enkelkinder wieder zum Vorschein kommen. Ja? Und das war also ein echter Durchbruch.
Da ist ja das, glaube ich, dann entstanden, wo man sagt, dass man viele Sachen erst in der dritten, vierten Generation dann erkennt.
Aber das sieht, genau, weil manche Eigenschaften ja in einer bestimmten Generation nur da sind, aber versteckt. Weil immer, wir wissen ja, die Gene existieren in unserem Körper immer in zwei Kopien und oft überlagert eine das andere. Ja? Das heißt, es kann sein, dass ich in der ersten Generation nur eine von den Eigenschaften vom Papa oder von der Mama sehe und die andere aber nicht. Und aber bei den Enkelkindern kann es dann wieder zum Vorschein kommen, wieder sichtbar werden. Sie war immer da, nur manchmal ist sie eben versteckt und manchmal ist sie nicht versteckt.
Mhm. Ja, voll spannend. Gut, jetzt haben wir 1860, genau. Mendel. Wie geht es weiter?
Dann geht es weiter. Also, und dann sagt man, ab 1900 hat man dann angefangen, das Thema wieder aufzugreifen. Das war eine Zeit, wo es in Europa und weltweit Hungersnöte gegeben hat.
Genau, das interessiert mich nämlich jetzt, wie war das da? Ich kann mich erinnern, da waren ja die Schwanenkriege, ja, der 30-jährige genau. Krieg, Napoleon, alles, da genau. Ist ja drunter und drüber gegangen in Europa. Und da war es ja, da war viel Hunger.
Genau, also Europa hat ja über viele Perioden Hungersnöte erlebt. Ja. Eine Bekannte war zum Beispiel dieses Jahr ohne Sommer, 1850. 14, 15 herum. Das war wie ein schwerer Vulkanausbruch war in Südostasien. Und der hat den Himmel so zudeckt, dass die Sonne nicht durchgekommen ist und dass ein Jahr war, wo ihn die Temperatur runtergefallen ist und es kaum Ernten gegeben hat. Das war ein schweres Hungerjahr. Und dann natürlich die napoleonischen Kriege. Oft waren Hungersnöte natürlich auch Menschen gemacht, nicht? Durch Kriege, durch Aufstände, durch Dummheiten, die die Leute halt auch machen. Und aber auch um 1870, 1880, 1890 herum hat es die Zeit gegeben, wo die Bevölkerung relativ stark schon zugenommen hat. Die Landwirtschaft aber nicht nachgekommen ist mit der Produktion. Und dann hat es auch in weiten Bereichen Europas Nahrungsmittelknappheiten gegeben. Und man hat dann auch geschaut, kann ich mit Wissenschaft die Landwirtschaft verbessern? Da fällt zum Beispiel eine der Justus Liebig, der uns gezeigt hat, die Pflanzen brauchen Nährstoffe, mineralische Nährstoffe. Und wenn die Nährstoffe düngen, dann wachsen die Pflanzen besser. Und in die gleiche Zeit oder in eine ähnliche Zeit fällt dann auch die Arbeit von den ersten Pflanzenzüchter. Die haben angefangen so ungefähr um 1840, 1850 herum, haben wir schon angefangen. Zum Beispiel die Zuckerrüben zu züchten. Aus einer wilden Pflanzen oder aus einer Gemüsepflanzen hat man Sorten ausselektiert, die einen relativ hohen Zuckergehalt haben. Ja? Und das ist schon gelungen. Bis 1800 herum hat man schon Zuckerrübensorten gehabt. Also bis 1900 hat man schon sehr gute Zuckerrübensorten gehabt, die 15-16% Zucker gehabt haben. Gestartet hat man mit 1,5-2% ungefähr 50 Jahre vorher. Da hat man sagen können, durch Selektion kann ich neue Varianten finden. Das Gleiche in der Tierzucht, die ist auch gleichzeitig entstanden. Also auch die Tierzuchtverbände sind auch in der gleichen Zeit entstanden. Und so richtig losgelegt hat das um 1900. Da redet man von der ersten genetischen Revolution. Also wo man draufgekommen ist, viel besser verstanden hat, wie funktioniert der Erbgang von Eigenschaften, wenn ich in einer Elterngeneration die richtigen Eltern hernehme und in der die Nachkommen weiter selektiere, kann ich eine genetische Verbesserung erreichen. Hat man verstanden bei den Nutztieren und hat man auch verstanden bei den Nutzpflanzen. Und das hat so einen ersten richtigen Boom in der Genetik und in der Züchtung ausgelöst. Da sind die ersten großen Züchtungsinstitute entstanden. Hat es auch in Österreich welche gegeben. Ein Name, der in Österreich zu nennen ist, wäre der Erich von Tschermak und der Karl Frohwirth. Das waren zwei Pioniere auf dem Gebiet in Österreich. Der Erich von Tschermak war an der BOKU und hat da die Züchtungsvorlesungen gemacht und hat auch viel Züchtungsforschung gemacht. Und der Karl Frohwirth ist auch Österreicher, war an der TU Wien, ist aber dann nach Deutschland gegangen und hat dort die Landessaatzuchtanstalt Hohenheim gegründet, die bis heute existiert. Und die Straßen, in der die liegt, heißt bis heute Frohwirthstraße. Also die Kollegen in Hohenheim ehren einen Österreicher mit einem Straßennamen, weil er so wichtige Beiträge zur Züchtungsforschung um 1900 geleistet hat.
Das heißt, Österreich war da vorne dabei. Du hast ein ganz wichtiges Wort gesagt, Selektion. Ja, das war ja und ist ja, glaube ich, bis heute so ganz stark in den Köpfen verankert, oder? Wir dürfen Pflanzen nur über Selektion quasi weiterentwickeln. Natürlich das Kreuzen, ganz klar. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiges Wort. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Dann war ja quasi, glaube ich, sind wir schon in Richtung Zweiten Weltkrieg unterwegs. Ich weiß ja, im Deutschen Reich war ja das Thema ja auch wichtig, wie können wir das Volk ernähren. Ich glaube, da ist auch viel in Forschung passiert. Gell?
So ist es. Also die ganze Zeit über hat man geschaut, dass man auch mit genetischer Verbesserung was machen kann, in allen Teilen der Welt. Ja. Bis zum Zweiten Weltkrieg und dann nachher wieder. Und wenn man international schaut, hat vielleicht schon wer den Begriff gehört, die Grüne Revolution. Das hat so angefangen in den 1960er Jahren und hat damals gestartet eigentlich mit Hungersnöten, die man in Entwicklungsländern verstärkt gehabt hat oder Mangelsituationen. Indien, Pakistan waren Mangelländer, die sehr stark unterernährt waren. Und da hat man international, zum Teil finanziert von großen damals noch wohltätigen Organisationen wie Ford Foundation oder Rockefeller Foundation, das sind sehr reiche, große Firmen, die aber auch immer was beitragen wollten für die Allgemeinheit. Und die haben Geld investiert und haben Forschungsstationen finanziert, damit man vor allem für die Länder, die sich selber nicht leisten könnten, mehr Innovation schafft. Und ein Beispiel wäre da diese, was dann unter dem Begriff Grüne Revolution bekannt worden ist, wo vor allem Indien und Pakistan von einem Hungerland den Sprung geschafft hat zu Selbstversorgern.
Also ganz, ganz eine gute Entwicklung. Aber jetzt kommen wir schon langsam in die 80er Jahre, gell? Und da ist jetzt was passiert.
Genau, jetzt kommen wir in die 80er Jahre. Man hat bis in die Anfang der 80er Jahre nur die natürliche Variation nutzen können, die die Natur bietet. Oder man hat allerdings auch schon in die 20er Jahre erkannt, dass ich neue Varianten, die in der Natur nun nicht finde, auch induzieren kann, auslösen kann. Und das ist die Mutationsforschung. Die geht eigentlich auch schon zurück in die 1920er, 1930er Jahre. Damals hat man erkannt, dass ich, wenn ich bestimmte Chemikalien einsetze oder bestimmte Streuen, dass es erbliche Veränderungen in Genen gibt. Ja? Und das war die Mutationsforschung. Da hat es auch schon einen Nobelpreis gegeben in den 1920er Jahren für einen Karl Muller, einen Amerikaner, der erkannt hat, dass sich solche Änderungen auch weiter vererben auf die Nachkommen. Also dass das vererbbare Änderungen sind. Das heißt, man hat schon gewusst, bis in die 80er Jahre oder schon früher, einerseits bietet uns die Natur jede Menge natürlicher Varianten an, die müssen aber auch irgendwie entstanden sein. Die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen. Man muss sich ja vorstellen, wir haben ja angefangen, das Leben auf der Erde ist jetzt ein paar Milliarden Jahre alt und hat ja nicht mit der Vielfalt angefangen, wie wir es jetzt haben. Das ist ja entstanden über einen langsamen Prozess. Der langsame Prozess ist, dass die Weitergabe von der Erbinformation von einer Generation auf die nächste fast fehlerfrei ist. Und das ist wichtig, dass nämlich nur fast fehlerfrei ist. War das komplett fehlerfrei, gab es keine neuen Varianten in der nächsten Generation, es entstand da nichts Neues. Aber durch das, dass da kleine Fehler passieren können bei der Weitergabe, und die nennt man Mutationen, entsteht die Chance für was Neues. Das meiste Neue, was entsteht, hat in der Natur keinen Vorteil und verschwindet von selber wieder. Aber manche Varianten haben einen Vorteil und die passen dann in eine bestimmte Umwelt und passen sie dann dort an. Und so entsteht die Biodiversität auf unserem Planeten. Hätte es das nicht gegeben, gab es keinen tropischen Regenwald, gab es keinen Auwald, gab es keine Blumenwiesen mit Orchideen in alle Varianten drin. Also das ist die Basis.
Vielleicht sind wir Menschen auch nur ein Fehler.
Wir sind im Prinzip ein Fehler der Evolution. Ja, genau. Also heute, wir sind eine neue Variante, die offensichtlich aber so gut angepasst war, dass er sich ausbreiten hat können auf unserem Planeten. Genau. Wir haben eigentlich, wir leben genauso von Änderungen, die in der Natur passiert sind.
Ja, so sehr ist gut. Es. Gut, also das heißt, 1920 hast du den Nobelpreis schon gegeben, genau. Aber dann ist man draufgekommen.
Genau. Und dann, also in die 80er Jahre, haben sie dann die biotechnologischen Methoden nur mehr deutlich weiterentwickelt und man ist draufgekommen, aus was bestehen eigentlich die Gene, was ist die chemische Substanz dahinter, das ist die Desoxyribonukleinsäure. Ich kann Gene lesen, ich kann sagen, ein Gen fängt dort an und hört dort auf und macht das und das. Der Klassiker für ein Gen ist ein bestimmter Abschnitt auf unserer Erbsubstanz, der wird dann übersetzt und daraus wird ein Eiweißstoff gemacht. Das ist so der klassische Funktion von Genen. Wir wissen jetzt, dass Genfunktion nur viel komplizierter auch sein kann, aber das im einfachsten Fall habe ich ein Stück Erbsubstanz und das wird übersetzt in einen Eiweißstoff. Und die Sprache oder wie das übersetzt wird, steht in dem Gen genau drinnen. Das ist dort eingeschrieben. Wie ein Text. Wenn ich aber den Text ein bisschen ändert, sprich ein oder zwei Buchstaben austausche, und das wäre eine Mutation, dann kann schon ein neues Eiweißmolekül daraus entstehen. Das heißt, ich habe was Neues entstehen lassen. Und das bringt uns zum Thema Mutationen. Und das Zweite, was man dann kennen hat in die 80er, hat man gesagt, okay, wenn ich jetzt so ein Gen, wo ich weiß, dort fängt es an und da hört es auf, aus einem Organismus rausnehme und in einen anderen einbaue, und die Methoden haben wir in die 80er Jahre erstmals gehabt, dann habe ich eine Pflanze oder ein Tier, oder angefangen hat das mit Mikroorganismen, mit Bakterium, dann habe ich ein Bakterium, was plötzlich einen anderen Eiweißstoff machen kann, den es vorher gar nicht können hat. Und das war der Schritt in die Gentechnik. Ich habe Gene von einem Organismus ohne Kreuzen in einen anderen übertragen können. Das verwenden wir heute, denken Sie nur an Medizin, überall. Insulin ist so der Klassiker. Man hat ja bis vor vielen Jahren Insulin aus Tieren gewonnen, ja, als Abfallprodukt nach der Schlachtung. Und jetzt wird es Insulin, was zuckerkranke Leute manchmal benötigen, damit sie einen Zuckerspiegel regulieren können, jetzt wird das gentechnisch in Bakterien hergestellt. Das ist menschliches Insulin, das ist näher bei uns Menschen, es wird das, was ich aus einem Kalb oder aus einem Schwein gewonnen habe, weil das ist ein tierisches Insulin. Wir können das menschliche Insulin in Mikroorganismen nachbauen, sodass es unsere Diabetiker perfekt vertragen. Ja, und das war so der Schritt der Gentechnik, wie wir ihn bis heute auch kennen.
Das bringt mich schon zu einer sehr spannenden Frage. Ich kenne zum Beispiel Eine Bekannte von mir ist in der weißen Gentechnik, in der Medizin, in der Krebsforschung. Mhm. Ja, und sie sagt, das ist ganz spannend, was da erstens auch Geld fließt. Ja, und dass die Leute eigentlich ja gar nicht erwarten können, dass da die Fortschritte schneller werden, gerade die, was an Krebs erkrankt sind, etc. Und das ist ja schon mal total spannend. Da freut man sich ja total. Und gegenüber der grünen Gentechnik, was man, du jetzt so beschrieben hast, den Werdegang, da ist man total skeptisch. Ja? Warum ist das so? Warum freut man sich da Vollgas? Ja? Und da sagt man aber, nein, das wird am besten, nicht, da tun wir nicht so wie vor 300 Jahren.
Einmal geht es um Leben und Tod. Ja, das ist schon völlig klar. Wenn ich sage, Krebs, das ist was, was uns alle betreffen kann. Wir wissen, dass das eine von den häufigen Krankheiten bei uns ist, mit den verschiedenen Varianten und Formen von Krebs, die es gibt. Und natürlich jeder, der auch nur andeuten kann, ich konnte Krebs oder eine Lösung für die eine oder andere Krebskrankheit finden, der wird hofiert und kriegt ein Geld, das er braucht. Was auch vollkommen richtig ist, weil es ist ein Geißel der Menschheit. Man muss was dagegen tun. Stimmt, genau. Sobald es Richtung Landwirtschaft geht, schwingen halt da viele andere Sachen auch noch mit. Das eine ist interessant, wenn man zurückgeht in die ersten Jahre der Gentechnik, war eigentlich die Stimmung nicht so negativ. Da waren eigentlich viele Leute positiv und haben gehofft, vielleicht kann ich die Landwirtschaft nachhaltiger machen, vielleicht kann ich die Pflanzen stressresistenter machen, vielleicht kann ich was tun, damit es insgesamt nachhaltiger wird, unser ganzes System. Es sind sicher ein paar Sachen passiert, die ich auch nicht so super finde. Die richtigen, sage ich mal, Bankomatten, die man damals dann auf den Markt geschmissen hat, waren herbizidresistent, auch bis heute. Ja. Das heißt, das sind zum Beispiel diese Roundup-Ready-Sojabohne. Die ist dann bei uns nicht, aber in Übersee auf den Markt gekommen und hat ein paar Firmen sehr recht gemacht. Das waren wie ein Bankomat, weil das hat einfach, die Bauern haben das wollen, das hat funktioniert und das Saatgut ist verkauft worden und die sind reich geworden. Hat aber jetzt nicht wirklich zur Nachhaltigkeit in der Landschaft beitragen, weil es hat eher dazu geführt, größere Flächen, Monokulturen mehr und so weiter. Also auch Sachen, die man durchaus berechtigter kritisch sehen kann in der Landwirtschaft. Es hat aber auch andere Produkte gegeben, von denen wir gar nichts mehr wissen. Das erste Produkt, von dem ich weiß, das überhaupt am Markt gekommen ist, ist ein Papaya auf Hawaii. In Hawaii hat es Papaya. Papaya kennt man vielleicht, das sind diese schmackhaften tropischen Früchte. Bei uns kriegt man es nur zu kaufen, wachsen leider nicht bei uns. Da hat es eine Viruskrankheit gegeben auf der Papaya. Und die ist nach Hawaii eingeschleppt worden und alle hawaiianischen Papayasorten waren anfällig und sind fast ausgestorben. Und damals war das noch so positiv, vielleicht können wir was machen mit Gentechnik. Und dann hat es Leute gegeben, die haben das verstanden, warum das so ist, dass das Papaya-Virus den Papaya befallen kann und haben eine Lösung gefunden. Das heißt, wer jetzt heutzutage oder heute auf Hawaii auf Urlaub fährt und sich dort Papaya kauft, hat er 80-90%ige Chance, dass er eine gentechnisch veränderte Papaya isst. Und das ist super für Hawaii, weil die können dort wieder Papaya anbauen und sie wird gesund und schmeckt gut und nimmt das Krankwerden davon. Also da zeigt schon wieder, die Methode selber kann viel, aber es kommt davon, was ich damit mache, in welche Richtung will ich gehen. Ich kann es für ein Produkt verwenden, das mehr Nachhaltigkeit birgt, die Papaya. Ich kann es auch für ein Produkt verwenden, was vielleicht mehr, noch größerflächigere Landwirtschaft fördert und vielleicht ja, in eine Richtung geht, die vielleicht gar nicht so nachhaltig ist. Hängt aber auch zusammen, zum Beispiel, gerade wenn man bei der Sojabohne ist und bei dieser Roundup Ready Soja, das ist unser aller Hunger nach Protein. Ja, wir wollen ja immer mehr Fleisch essen und immer mehr Eiweiß konsumieren. Und das können wir nur produzieren, wenn wir ausreichend pflanzliche Proteine vorher haben, nämlich in Form von Sojabohne. Und das hat auch diesen Wust an Sojabohnenproduktion in Nord- und Südamerika entsprechend
befeuert. Aber könnte man sagen, dass quasi eben genau diese Roundup-Ready-Sojabohne dann quasi zu dieser negativen Einstimmung in Europa geführt hat?
Hat sicher beitragen. Ja. Wieso hat es dazu beitragen? Einerseits stecken dahinter meistens große Firmen, ich sage jetzt keine Namen, die ziemlich reich waren sind damit. Und man sagt auch, manche von den großen Firmen haben mehr Geld in Rechtsanwälte und in Rechtsstreitigkeiten investiert, als wir in die Forschung ab einem gewissen Punkt, und haben geschaut, dass sie sich ihr Produkt quasi schützen und haben das nur über Patente weitergeben. Ja, also da hat es schon Geschäftemacherei gegeben, ganz eindeutig. Ja, das ist so. In Europa haben wir es nach wie vor nicht am Markt. In Europa haben wir immer noch die Sojabohne, die ganz konventionell ist und die nicht Roundup Ready oder Glyphosat resistent ist. Und wir können auch damit sehr gut Sojabohnen produzieren in Österreich und in Europa. Und das ist inzwischen eine ganz wichtige Frucht geworden. Es geht auch so. Aber das soll jetzt nicht, damit möchte ich nur sagen, die Methode selber ist wertneutral fast. Ja? Man kann sagen, ich kann gescheite Sachen machen damit und ich kann auch nicht so gescheite Sachen machen.
Aber
damit.
Jetzt muss ich nochmal zurück. Die Muttergenese, das ist ja ein Prozess, wo quasi eingegriffen wird mit Atomen, oder? Wie funktioniert
das genau? Genau. Muttergenese ist im Prinzip so, passiert in der Natur ganz spontan durch kleine Fehler. Ich kann nur die Fehlerhäufigkeit steigern. Ja, die Fehlerhäufigkeit steigerte zum Beispiel mit Chemikalien. Wir wissen ja, es gibt muttergene Chemikalien. Die sollte man nicht angreifen. Da wissen wir, dass wir uns davor schützen müssen. Mhm. Ja, das kennen wir inzwischen. Und Strahlung zum Beispiel. Das kann Gammastrahlen sein, das kann Röntgenstrahlen sein und andere.
Aber das wird ja seit den 80er Jahren gemacht und genau. Das ist keine Gentechnik.
Ah, da müssen wir es wieder ganz genau sehen. Eigentlich ist Gentechnik.
Aha.
Aber wir sind in der Rechtslage da nicht ganz eindeutig. Da haben wir auch verschiedene Auslegungen. Das eine ist, laut Lebensmittelrecht ist es nicht Gentechnik. Laut Gentechnikgesetz schon. Im Gentechnikgesetz steht drinnen, alles, was nicht in der Natur so passiert, ist eigentlich Gentechnik. Damit fällt die Muttergenese drunter. Zum Beispiel Gammastrahlen oder Röntgenstrahlen oder chemische Muttergenese. Aber dann kommt der nächste Satz. Wir machen das schon so lang, sprich seit den 20er Jahren. Wir wissen daher, es ist nicht gefährlich, wenn ich es richtig mache. Also es gibt diesen langen Zeitraum des Einsatzes und es ist keine Katastrophen passiert. Also gehen wir davon aus, es ist sicher, wenn ich was 100 Jahre mache und es ist nie was passiert damit, kann ich davon ausgehen, das ist sicher. Da habe ich schon einen langen Testzeitraum hinter mir. Darum hat man gesagt, wir wissen, das ist sicher. Darum braucht man das nicht als Gentechnik deklarieren, obwohl es laut Gesetz in der Grundregel Gentechnik ist. Und dann wird es aber in der nächsten Zeit wird schon wieder ausgenommen. Ja? Und da gibt es aber jetzt viele Produkte, und da kann man jetzt diskutieren, ist jetzt Gentechnik oder nicht, je nachdem, welche Rechtsmaterie das ich anwende. Ja? Aber wir regeln es nicht als Gentechnik. Genau. Und dann ist eben der Punkt gekommen, wie dann die neue Gentechnik gekommen ist oder diese neuen genomischen Verfahren, wo ich im Prinzip das gleiche Ergebnis habe, als wäre mit der klassischen Muttergenese. Ja, ich kriege das gleiche Ergebnis, als wäre mit Gammastrahlen oder wie mit chemischer Muttergenese. Nur das Verfahren ist anders. Das Verfahren ist jetzt ein biotechnologisches. Und dann, wie regelt ihr das jetzt? Und dann sind wir wieder bei der Frage vor ein paar Jahren, wie regeln wir das jetzt?
Jetzt haben wir vielleicht auch schon mal den Begriff CRISPR-Cas gehört. Ja, ja. Das ist die Genschere. Ist das die neue Gentechnik? Es gibt aber es gibt mehr Verfahren.
Ja, es gibt ein Spektrum von Methoden, aber die Genschere ist halt das, die am bekanntesten geworden ist. Es hat auch vor der CRISPR-Cas-Methode schon ähnliche Verfahren gegeben, mit denen ich ähnliche Ergebnisse machen habe können. Die haben einen anderen Namen gehabt, die waren schwieriger, die waren ein bisschen komplizierter zum Umsetzen. CRISPR-Cas hat den Vorteil, dass technisch gar nicht sehr schwierig ist. Ja? Relativ einfach umsetzbar in der Praxis. Ja? Deswegen hat sie sich so verbreitet.
Jetzt haben ja Global 2000 und Greenpeace lang gesagt, da ist ja extreme Angst vor Gentechnik geschürt worden, dass Monsanto und Co. quasi diese Sorteninhaber sind und die kleinen Bauern alle auf dieser Erde zerstören. Und dadurch ist ja, glaube ich, eine extrem negative Stimmung in Österreich und Europa entstanden. Ist das tatsächlich so?
Das ist die schwierigere Frage. Wie regeln wir es? Wem kehrt es? Wer schafft an? Was wo passiert? Da bin ich selber auch überhaupt nicht der Fachmann, weil da geht es jetzt Richtung Wettbewerbsrecht und da geht es Richtung Patentrecht und so weiter. Kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Was ich weiß allerdings ist, dass wir ja schon Schutzrechte für Sorten jetzt ja auch haben. Und das schon seit Jahrzehnten. Und das nennen sie Sortenschutz. Das muss es auch geben. Gäbe es keinen Sortenschutz, würde niemand investieren in eine Züchtung. Weil der Züchter, bei uns in Europa ist ja die Züchterin privatwirtschaftlich fast nur. Das sind also Betriebe, das können kleine Familienbetriebe sein oder auch größere Betriebe, oft mit ein paar tausend Mitarbeitern, gibt es die ganze Bandbreite. Die entwickeln eine Sorten, bringen sie auf den Markt und der Landwirt kauft das Saatgut. Und beim Saatgutkauf kriegt der Züchter einen kleinen Anteil zurück. Das nennt man Züchterlizenz. Ja, das ist wie wenn ich ein Buch kaufe. Dann zahle ich einerseits was für das Drucken von dem Buch und auch der Schreiber von dem Buch, der Erfinder, der sich die Geschichte ausdenkt hat, mit der er mich gut unterhält hoffentlich, der soll auch was kriegen dafür, dass er mich gut unterhält. Und das ist quasi dem sein Anteil. Und so ist es aber der Züchtung. Der Anteil vom Züchter ist das, dass er was investiert hat, dass die neue Sorten gibt. Allerdings ist es so, dass der klassische Sortenschutz, wie wir ihn kennen, hat zwei große Ausnahmen. Das eine nennt man Landwirteprivileg und das andere Züchterprivileg. Landwirteprivileg heißt, jeder Bauer, der einmal Saatgut gekauft hat, braucht im nächsten Jahr nicht fragen, darf ich es nur einmal anbauen, sondern das Recht hat er schon mitgekauft. Das ist automatisch dabei. Jeder Bauer, der einmal ein Saatgut gekauft hat, darf es im nächsten Jahr wieder nutzen. Und das Gleiche ist fürs Züchterprivileg. Jeder Züchter kann sich die Sorten vom Züchter Y nehmen und kann damit eine Kreuzung machen mit seiner eigenen. Oder auch mit zwei Fremden kreuzen. Und kann schauen, was kann ich da draus ausselektieren. Das heißt, er kann auch den Fortschritt von anderen Züchtern für seine Züchtung nutzen. Und das sind zwei ganz wichtige Ausnahmen, auf die pochen wir, dass wir die halten müssen. Und da besteht die Gefahr, wenn wir ein Patentrecht einführen für solche Sorten, dann sind die beiden Ausnahmen weg. Weil patentierte Sorten fallen da nicht drunter. Und darum regeln, also darum rede ich dafür und auch unsere heimischen Züchter und auch unsere und die Landwirtschaft in Österreich sagt, auch wenn neue Sorten kommen, zum Beispiel mit CRISPR-Cas gezüchtete Sorten, dann müssen die auch so geregelt werden, wie wir es bis jetzt kennen. Nämlich mit dem Sortenschutzrecht und nicht mit dem Patentrecht. Und das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiges Anliegen. Und das ist auch aufgenommen worden von der Politik, das ist auch verstanden worden. Und die Regelung, die wir jetzt sehen, geht auch in die Richtung.
Also mich interessiert jetzt Folgendes. Ich bin ja selber schon seit 1989 unser Hof daheim Bio. Und ich kriege das immer bei meinen Kollegen mit, da ist man ja allen diesen neuen Züchtungsmethoden sehr, sehr kritisch und sehr negativ gegenüber eingestellt. Ich bin ganz anderer Mensch, ich bin Bio, ernähre mich von Bio-Lebensmitteln, bin aber für jeden technologischen Fortschritt offen, ja, weil ich mir immer denke, das hat uns Menschen immer weitergebracht. Ja. Ich glaube auch an das und sehe das äußerst positiv. Und muss aber jetzt feststellen, dass da ja irgendwann dann ein Bruch passiert ist. Und an den kann mich aber ich nicht mehr erinnern. Ja. Wie du sagst, zuerst war das ja eher positiv. Genau. Ja. Wo kannst du dich erinnern, wann ist dann das ins Negative geschwappt? Weil ich kann mich dann erinnern, wie ich Landschaft Leben gegründet habe. Es war dann so 13, 14, war ich bei den ersten Molkereien unterwegs. Und bin da zu den ersten Molkereidirektoren gefahren. Und meine erste Frage war so, warum ist die österreichische Milch sowas Besonderes? Ja? Und die Aussage, was jeder Molkereidirektor damals zu mir gesagt hat, war, weil sie gentechnikfrei ist. Mhm. Und ich habe mir gedacht, aha, okay, ist das eigentlich ein Vorteil? Ich habe mich damals schon auch in meiner Ausbildung auch sehr viel natürlich auch beschäftigt, wie wieder in den USA drüben gearbeitet. Ich bin sehr viel gereist in meinem Leben. Und ich muss sagen, wenn ich mir die Leute in Argentinien anschaue, in Brasilien, ich war sehr viel in Brasilien, ich war sehr viel in den USA, da hätte ich nie festgestellt, dass die sind zwar vielleicht ein bisschen dicker, aber das kommt vielleicht von anderen Lebensmitteln, als wir von denen. Aber die leben ja auch. Also die sind ja nicht kränker wie wir. Ja. Warum ist das dann bei uns ein Vorteil? Also das war so für mich so das erste Mysterium. Ja. Was ist da passiert?
Ja. Gute Frage. Genau weiß ich es auch nicht. Aber ich glaube, es hat viele Gründe. Ja, es ist wahrscheinlich nicht nur einen. Das eine ist, wie ich schon gesagt habe, das eine mit Gentechnik wird oft mit der industriellen Landwirtschaft verknüpft. Ja. Das sind die ganz Großen, nur die profitieren, die Kleinen profitieren eh nicht davon und die Großen, denen passt es und die Kleinen haben nichts davon. Also das ist einmal das eine, der eine Mythos, der zum Teil ein bisschen dahinter steckt. Natürlich waren es große Firmen, die auch Dummheiten gemacht haben zum Teil und dann Leute verklagt haben. Man kennt die Gesicht von diesem Percy Schmeisser, die hat vielleicht schon mal wer gehört. Ja. Das ist ein kanadischer Bauer, der was da unabsichtlich ein Roundup Redi Sojabohne auf sein Feld gehabt hat und Monsanto wollte den, weiß Gott, wie teuer verklagen und der hat sich aber gewehrt dagegen und das ist dann vor Gericht gegangen und das war eine große Geschichte. Also David gegen Goliath-Geschichte
kann man immer gut an. Ja, ich bin jetzt gerade so in
meinen Kopf gekommen. Ja, der kleine David wehrt sich gegen den großen Goliath und das mit Erfolg. Hat natürlich auch die öffentliche Meinung hinter sich. Aber war ein spannendes Thema, ja. Und die Punkte sind alle dazugekommen und man hat wahrscheinlich auch aus Sicht der Wissenschaft und der Biotechnologie zu viel versprochen am Anfang. Ja, man hat den Mund ein wenig zu viel genommen. Man hat ja auch Biotechnologie und wir können die Welternährungsprobleme lösen auf der ganzen Welt und das innerhalb von ein paar Jahren und das ist eh kein Problem. Das hat es halt auch nicht gespürt. Also ich glaube, man hat auch zum Teil den Mund zu viel genommen und hat das dann doch nicht erfüllen können, was man eigentlich versprochen hat. Das kommt auch nur dazu. Und dann natürlich, Österreich als kleines Land, glaube ich, hat dann schon auch sehr schnell dieses Gentechnik-Volksbegehren gehabt. Dort wurde sehr viel natürlich Stimmung auch gemacht. Und das hat der Handel sehr schnell gemerkt, dass ich mit dem Aufdruck Gentechnik frei eine gewisse Alleinstellung kriegen kann. Ja? Und die haben das dann auch bewusst in die Vermarktung gebracht. Und natürlich sind dann die Lebensmittelhersteller haben dann mitschwimmen müssen, ob sie wollen oder nicht. Ja? Und haben dann auch gentechnikfrei auf ihre Milch drauf gedruckt, wobei ich nicht einmal sicher bin, ob am Anfang das wirklich gestimmt hat. Weil natürlich ist die Kuh gentechnik frei, aber wenn es eine importierte Sojabohne gefressen hat, wo immer die hergekommen ist, hat es eine hohe Chance gehabt, dass die importierte Sojabohne nicht gentechnik frei war. Man natürlich, die Kuh frei futtert man nicht so viel Sojabohne, aber bei Schwendeln gang und gäbe. Nicht, heutzutage, dass wir
ja, das war ja für mich auch das ganz große Mysterium. Mir ist dann erzählt worden, ja, Eier voll gentechnikfrei, die österreichische Milch gentechnikfrei. Dann schlage ich bei den Schweinebauern auf und tut es völlig selbstverständlich, dass die den Soja gentechnisch verändert füttern. Ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, wie erklärt es mir das jetzt? Jetzt bin ich ganz ein einfacher Konsument. Ja. Bei der Milch ist das das Wertvollste, was wir überhaupt haben. Bei den Eier überall, Geflügel jetzt generell auch, haben wir überall gentechnikfreie Fütterung. Ja. Das ist fast, ja, gerade, dass ich nicht stirb, wenn ich das, und dann ist ja Schweinefleisch und da ist es wieder komplett wurscht. Und die Antwort war dann, die hat mich total fasziniert, weil die war sehr spannend. Die haben gesagt, ja, das ist, Hannes, das ist alles ein Marketing-Gag. Das ist einfach nur der Handel und wir alle zusammen haben irgendwann so viel Marketing-Geld in das Gentechnik frei investiert, dass wir von dem nicht mehr runtergehen wollen. Da habe ich gesagt, nee, aber dann fahre ich ja der Schweinewirtschaft ja billig mit, ja, weil dann stelle ich das auch noch um. Und dann habe ich gesagt, nein, weil beim Schweinefleisch ist der Konsument so auf billig aus, ja, dass sie diese Mehrkosten, die zahlt er nicht. Ja. Und es hat ja dann verschiedene Lebensmittelhändler wie die Spar, ich glaube sogar Rewe auch, die haben sich alle einmal probiert, so Programme, gentechnikfrei, und das hat den Konsumenten einfach überhaupt nicht interessiert. Und da sage ich schon, es ist ja extrem geil, oder? Wie wir als Konsumenten schizophren sind. Absolut, ja. Weil da lassen wir uns das erklären, das muss gentechnikfrei sein. Schweinefleisch ist komplett wurscht. Ja. Und da ist ja so ein Widerspruch in sich, aber jeder spielt irgendwie mit. Gell. Es sagt so keiner, das ist so gern öffentlich. Und
da steckt man drinnen, genau. Und es ist schwer, rauszukommen. Ich glaube, genau wie du sagst, es ist schwer, da rauszukommen, weil wir haben das jetzt ja 20 Jahre gepredigt und das war unser Qualitätslabel. Wobei es in Wirklichkeit gar kein Qualitätslabel ist, weil wie du sagst, das Lebensmittel ist qualitativ egal. Ja, spielt keinen Unterschied. Ja,
das wollte ich jetzt fragen. Es gibt so lange Forschung und man weiß ja eigentlich, es ist nicht negativ für uns Menschen.
Genau. Also das weiß man sicher, dass wenn ein Produkt auf den Markt kommt, was es ist, sei es jetzt eine gentechnisch veränderte Sojabohne oder Bambwoll oder was immer oder der Mais, dann wird der so genau testet. Nichts wird so genau testet wie gentechnisch veränderte Pflanzen. Dass wir wissen, dass der unschädlich ist oder neutral, so wie jedes andere Nahrungsmittel für uns ist. Also die Maschen oder die Geschichte, da kommt was schädlich sein für uns als Konsumenten, die halt am allerwenigsten von den ganzen Geschichten da drumherum.
Aber das heißt, wir haben in Österreich eine gewisse Wissenschaft-Skepsis, ja.
Die haben wir.
Die haben wir, wo dann, sage ich mal, irgendein Influencer mehr glaubt wird, wie ein Sowjetier, der was das sein ganzes Leben lang erforscht. Das finde ich dann auch total interessant, wie wir dann auch uns so lenken und steuern lassen. Was wird hier jetzt passieren? Das heißt, hier kommt diese Abstimmung, dass die CRISPR-Cas näher gekennzeichnet werden muss. Ich weiß, in Österreich AG-Gentechnik, Bio-Verbände laufen jetzt gerade Sturm.
Die wollen das nicht.
Die wollen das natürlich nicht. Aber was bedeutet das jetzt, wenn die Abstimmung so ausgeht, wie jetzt quasi auch gefühlt erwartet wird, dass das so kommt, dass es näher gekennzeichnet werden wird?
Erstens einmal, ganz stimmt es nicht. Es muss gekennzeichnet werden, zumindest am Saatgut. Also immer dann, wenn ich als Bauer Saatgut kaufe, wird auch die neue Regelung das vorschreiben, dass das gekennzeichnet sein muss am Saatgut. Es muss nicht mehr gekennzeichnet sein am fertigen Produkt, was er sich auf die Pommes frites oder auf dem Brot oder auf die Semmelbrösel. Da steht es dann nicht mehr drauf. Man hat das am Saatgut drauf, hauptsächlich, glaube ich, als Schutz für die Biolandwirtschaft, damit die wissen, okay, Achtung, das kommt für mich nicht in Frage, weil die Bioverbände sagen ja, wir wollen es nicht. Kann ich eine Geschichte dazu erzählen. Ich habe jetzt vor gar nicht langer Zeit, vor ein paar Wochen, einen Vortrag gegeben bei Biobauern, bei Getreide und bei Resistenz gegen Steinbrand. Ja, das ist eine Getreidekrankheit, die besonders im Biolandbau ein Thema ist. Ja, das ist eine Pilzkrankheit, die haben wir lange schon vergessen gehabt, weil wir das Getreide borzt haben mit Chemikalien. Biolandbau borzt nicht, sehr klar, verwendet keine Chemikalien zur Saatgutbeizung. Saatgutbeizung heißt, ich gebe eine ganz kleine Menge Substanz auf Saatgut drauf und das bewirkt dann, dass die Pütze, auch wenn sie da in der Nähe sind, nicht mehr wachsen können auf dem Getreide. Ja. Total gezählt, nur am Saatgut, kein Abtrift, nichts, also funktioniert gut. Nur der Biolandbau sagt, das tun wir nicht, weil da sind ja Chemikalien drauf, die wollen wir nicht. Jetzt haben sie alternative Beizmittel, die schlechter wirken, so Naturstoffe, Essig und so Sachen, versucht man da. Haut so recht und schlecht hin. Dann habe ich erzählt, was machen in der Züchtung. Man kann eine Resistenzzüchtung machen, man kann die Sorten auch mit Genen ausstatten, dass besser werden. Machen wir ganz klassisch. Wir kreuzen da mit alten Landsorten, zum Teil uraltem Zeug, das furchtbar schlechte Eigenschaft hat, außer die eine Resistenz, und können das ausselektieren. Aber es dauert halt, bis das fertig ist. Und dann habe ich es am Schluss noch gefragt, da waren ungefähr 100 Biobauern, und habe gesagt, und was ist, jetzt stelle ich eine Frage, angenommen, das ist nur ein Gedankenexperiment, ja, angenommen, wir können euch eine Lieblingssorten, die Steinbrand anfällig ist, mit CRISPR, mit der Genschere resistent machen. Was sagt ihr da dazu? Darf die anbauen? Darf ihr sagen, auf gar keinen Fall? Oder darf ihr sagen, ich weiß nicht recht? Was glaubst du, wie waren die Prozentzahlen?
Boah, meine Kolleginnen und Kollegen jetzt Schwein schwätzen. Ich darf sagen, ja, sofort, aber im Bio-Bereich generell, glaube ich, sagen, würden wahrscheinlich über 50% gesagt haben, eher nicht, oder?
Genau umgekehrt. 56% haben da gesagt, das war spannend, bitte macht's das. Ja. Also da sieht man auch wieder,
okay,
dass das oft schon die Praktiker fortschrittlicher denken, so wie du. Es wird die Verbandschefs oder die öffentliche Meinung vorgeben. Natürlich, wenn ich vom Bioverband bin, sage ich die wahrscheinlich auch Hände weg, nicht, weil das ist ja Gentechnik und mit dem wollen wir uns ja unsere Marke nicht kaputt machen. Aber die Landwirte selber, die mit dem Problem jeden Tag oder jedes Jahr zu tun haben, sagen, wenn das eine Lösung war, das darf ich glatt ausprobieren. Ja, zumindest so weit, nicht Hals über Kopf und sofort, aber das war wert, dass wir es probierten. Ne?
Aber was passiert da jetzt, wenn jetzt, ich sage mal, die Entwicklung von Sorten, die was mit CRISPR-Cas auch gezüchtet worden sind, die sind resistenter, wir haben einen Klimawandel, die passen sich vielleicht schneller, besser an den Klimawandel an. Das heißt, das bringt mir ja eigentlich sehr, sehr viele Vorteile. Die alte Züchtung wird ja auch weitergehen, die bleibt ja nicht stehen, nur halt in einem Slow-Motion-Verfahren dann, sage ich mal. Also der Gap, der wird ja wahrscheinlich die nächsten Jahre, Jahrzehnte immer größer werden, und da komme ich jetzt gleich zur nächsten Frage, vielleicht kannst du das mitbeantworten. Wo stehen wir heute schon in Europa im Vergleich zu USA oder Südamerika, wo das ja gang und gäbe und völlig normal ist? Sind wir da nicht schon als Forschende weit hinten? Oder wie schaust du jetzt als Forscher da, denkst du, boah, und ich sitze da in dem kleinen Miniland Österreich und eigentlich da drüben geht die Post ab, oder wie geht es einem da so?
Ach.
Oder ist das eh nicht so schlimm?
Das soll den Teufel nicht an die Wand malen. Also vielleicht ist, ich bin auch ein bisschen vorsichtiger bei den schnellen Fortschritten. Ich habe ja schon gesagt, ein bisschen am Anfang hat man auch mit der Gentechnik zu viel versprochen. Und denselben Fehler sollte man jetzt nicht nur mehr machen mit der Genschere. Dass man sagt, ohne Genschere geht alles im Bach, aber nur mit der Genschere können wir überleben. Ja. Die Wirklichkeit ist irgendwo dazwischen, ist viel grauer. Ich sehe die CRISPR-Cas-Methode jetzt von dem, was sie kann, wie wir es jetzt einschätzen können, als interessantes Werkzeug. Als erstes einmal in der Forschung, darum verwenden es auch wir in der Forschung in Österreich, in der Forschung darf man es auch verwenden, das ist voll okay. Das Problem ist nur dann, bis jetzt, sobald ich es freisetzen möchte, dann ins Feld damit gehen müsste, habe ich die Restriktionen gehabt, weil dann fällt es unter das Gentechnikgesetz und dann sind die Auflagen, dass ich solche Experimente mache, unheimlich groß. Darum haben wir vor dem immer noch zurückgeschaut. Wir haben es nur im Glashaus bis jetzt in Verwendung. Ja? Unter Sicherheits, hinter verschlossenen Türen, darf man es, im Freien machen wir es nicht, darf man auch, aber es ist so aufwendig, dass wir da die Finger davon lassen. Die Kollegen im Ausland, die dürfen es auch ins Freie gehen, ohne Probleme. Amerikaner, genauso wie zum Beispiel Kenianer, genauso wie Chilenen, genauso wie Argentinier. Das heißt, es gibt schon eine ganze Reihe von Ländern auf der Welt, die eine Regelung jetzt schon gefunden hat, schon vor ein paar Jahren, wo wir in Europa jetzt erst nachziehen, schön langsam. Und die europäische Regelung ist meistens sogar noch vorsichtiger, als wie die Regelung zum Beispiel in Südamerika oder in Nordamerika oder in Kenia oder in Nigerien. Die sagen nämlich, recht einfach, alles, was in der Natur auch so entstehen konnte, durch Mutation oder durch natürliche Varianten, regelt die nicht unter das Gentechnikgesetz, sondern das regelt die wie eine klassische Mutation. Es ist ja auch genau dasselbe im Ergebnis, nur ist es ein bisschen anders hergestellt worden. Darum erlaube ich, dass man mit denen ins Freiland geht und dass man da Versuche machen darf, ohne große Restriktionen. Europa ist da eh schon wieder viel mehr auf der Bremse, hat viel mehr Vorsichtsbarrieren eingebaut, geschuldet einer europäischen skeptischen Öffentlichkeit. Man will da nicht zu weit gehen, man will Vorsicht demonstrieren, man will das Vorsorgeprinzip ganz, ganz hochhalten. Aber wenn die Wissenschaftler sagen, ihr seid übervorsichtig, ja, was das betrifft.
Da gibt es ja diesen Ausdruck, habe ich immer gehört, also quasi diese Genschere macht mir ja nichts anderes, als wenn sie quasi zwei Pflanzen auch normal sexuell quasi kreuzen könnten. Ja, das ist die Kategorie 1, ja, von der reden ja wir. Und dann gab es ja noch die andere, das war das Kategorie 2, wo wirklich ein Fremdgehen eingeführt wird. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich aufpassen und unterscheiden. Das ist nämlich dann auch weiterhin Kennzeichnungspflicht.
So ist es. Wir sind in Europa so streng, dass man sagt, relativ kleine Eingriffe, man sagt bis zu maximal 20 Buchstaben im Genom. Ja, das ist gar nicht viel. Man muss sich denken, wenn man sagt, wie groß ist so ein Genom überhaupt? Ja, dass man sich das einmal vorstellt. Das Genom zum Beispiel von einer Warzpflanze ist so groß, ist wie eine Bibliothek mit 30.000 Büchern, wo jedes Buch 500 Seiten hat. Das steckt in jedem Weizenzellkern an Buchstaben drinnen.
Warte mal, stopp.
Das ist jetzt wieder eine Riesenzahl.
30.000 Bücher,
jedes 500 Seiten.
Und alle vollgeschrieben.
Das ist, was an Erbinformation in jeder Weizenzelle drinnen steckt. 16 Milliarden Buchstaben sind das. Und jetzt sagen wir, in unserer Rechtslage in der Neichen, 20 davon, das ist 0,00000, nichts, ja, kann ich sagen, nicht einmal messbar. Wenn ich die verändert, dann ist es nur wie eine klassische Mutation zu sehen und dann fällt es in die NGD1-Regel. Ja. Und dann tun wir es etwas liberaler gestalten, aber auch nicht komplett liberal. Liberal nur insofern, dass ich sage, am Saatgut muss noch draufstehen, am Endprodukt nicht mehr. Ja. Und was größer ist, sagt man, ist NGD2 und 3, das will man klassisch regeln wie die Gentechnik. Also wir sind mit der europäischen Regelung super konservativ und super, 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 super vorsichtig. Ja.
Also kannst du jetzt einmal, ich weiß nicht, ob es sowas geht, aber ich frage dich jetzt auch eine private Frage an dich. Kannst du eigentlich die ganze Aufregung um das ganze Thema erklären?
Wirklich nicht wissenschaftlich, nicht rational, weil es hat ja auch viel Petitionen geben von Wissenschaftlern, von Nobelpreisträgerkomitees und auch von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt und auch in Europa, die Stellungnahmen abgegeben haben, die gesagt haben, schaut's leid. Wenn das so ist, wie es in der Natur auch vorkommt, dann verbauen wir uns ja was. Ne? Dann stellen wir Regeln auf, die nicht notwendig sind und die überbordend sind. Ja? Aber die öffentliche Meinung, wir haben eh schon darüber geredet, wir haben sehr starke Gruppen, wir sind ja 20 Jahre in eine Richtung gebürstet worden, ja? Und das haben wir auch verinnerlicht. Und ich verstehe es auch, sage ich mal, wenn ich mir in einen Konsumenten reindenke, ich denke mir jetzt rein in eine junge Mutter mit einem kleinen Kind. Ja? Und ich will mein Kind schützen. Und wenn mir da wer verklickert, da kommt was Gefährliches auf mich zu, dann reagiere ich einmal mit, das will ich nicht, weil ich will ja meine Familie und mein Kind beschützen. Und das hängt auch ein bisschen zusammen mit dem, wie bei uns berichtet wird, auch in manchen Medien, ich sage jetzt nicht in Büchern. Aber wenn da in bestimmten Zeitungen drinnen steht, die Gentechnikwelle rollt auf Österreich zu und ich bin eine junge Mutter oder ein junger Vater mit einem kleinen Kind und ich lese das, dann fürchte ich mich einmal. Weil wenn eine Welle auf mich zurollt, dann heißt es, das wird jetzt gefährlich für mich. Das heißt, wir haben da ein Bedrohungsszenario miterlebt, das auch von den Medien und von bestimmten Gruppen so stark aufgebauscht worden ist, dass ich das auch verstehe, dass viel Leute
aber es ist ja ganz eine witzige Eigenschaft, was wir so haben. Wir fürchten uns vor was, was eigentlich sicher ist und gleichzeitig ernähren wir uns komplett falsch, indem dass wir Fertigprodukte essen, dass 50% der Erwachsenen übergewichtig sind, unsere Kinder schon adipös sind, ich glaube 17% der Kinder. Also ganz arge Zahlen, ja, wo dringend angesetzt gehört, wo wir sagen, frisch kochen, nichts Fertiges kaufen. Das waren alles Dinge, die waren zu tun, ja. Das wissen wir alles. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts wir schon drüber gemacht haben. Ja. Und da passiert nichts.
Und wenig Leute steigen da drauf ein und stellen sich da um. Genau. Das sind ganz, ganz wenige, aber dann die Mehrheit bleibt halt bei den vereinfachten und Convenience-Produkten. Mein Lieblingsbeispiel von mir wäre ja, angenommen, wir hätten noch keine Autos in Österreich. Und ich erfinde jetzt das Autofahren. Ja. Und ich würde es zulassen in der EU. Und ich sage, ich habe es da von vorne gefunden, da komme ich wirklich schnell von einem Platz zum anderen. Ja. Also ich bin jetzt mit dem Fahrzeug, ganz individuell, und ich kann mir das einteilen, wie ich selber will, in 3 Stunden von Wien in Salzburg. War doch eine coole Sache. Es hat nur eine Kleinigkeit, ein bisschen gefährlich ist schon. Wir haben jeden Tag einen Toten. Ja? Wenn das alle machen, fahren da so viel, dass hier und da mal einer zusammenfahren, und ich habe jeden Tag stirbt einer halt in Österreich. Aber der Nutzen ist so viel größer, lassen wir das zu oder nicht? Na, was würden die Politiker sagen, wenn ich ihnen das vorschlage? Ne? Ich habe jetzt ein Verfahren, wo ich ziemlich effizient und schnell und individuell und mit aller Freiheit von einem Platz zum anderen komme, aber jeden Tag stirbt einer. Wollt man das zulassen? Sicher nicht. Ne? Unmöglich, dass wir das zulassen. Aber bei dem Verfahren, wo wir jetzt reden, bei CRISPR, ist ein Verfahren, wo wir wissen, dass niemand geschädigt wird. Wir wissen, dass das nicht gesundheitsgefährdend ist. Wir wissen, dass wenn wir es gescheit machen, wir viel Nutzen damit anstellen können. Ja, auch mit einem Auto kann ich viel Nutzen anstellen. Ja, ein Rettungsauto, ich bin froh, wenn das schnell bei mir ist, wenn ich einen Unfall habe, ne? Wenn man mir das anholen kann. Ich glaube, kann ich viel Nutzen, viel gute Sachen damit machen. Es hat halt auch eine kleine Nebenwirkung. Und bei dem, bei diesen, vor allem wenn es jetzt geht um diese CRISPR-Cas-Methode, die ist so nahe dem, was in der Natur jeden Tag passiert. Die Gefahr ist vernachlässigbar oder gegen null. Und trotzdem haben wir Angst davor, weil wir eben ein bisschen lange Zeit einseitig informiert worden sind.
Ja, darum ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir das Gespräch führen. Vor allem, wenn es dann nächste Woche und die Zeitungen wieder voll sein werden mit Berichten, jetzt wird es bald sein Sterben. Und ich muss wirklich, ich komme immer wieder zur weißen Gentechnik, weil dort können wir den Fortschritt gar nicht erwarten. Ja. Vor allem, wenn man dann in der Familie wen hat, der dort krank ist, dann sind die Leute für alles bereit. Ja. Und da kommt man uns extrem viel ermöglichen und sind aber, weiß ich nicht, einfach nur... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ja, schwierig für mich. Ja.
Ja, es ist schwierig. Andererseits natürlich, ich verstehe es auch wieder, weil Essen ist schon was ganz Intimes. Ja, ich nehme da was in meinen Körper auf. Ich will wissen, was ich esse. Wer nichts weiß, ja, muss alles essen. Das ist eine total wichtige Sache. Nahrungsmittel essen ist für uns was Essentielles. Und auch mit vielen Emotionen verbunden. Darum verstehe ich es auch, dass man darüber nachdenkt und darüber was wissen will. Aber eben, man soll sich informieren. Das Zweite, was nicht vergessen darf auch dazu sagen, ist, das habe ich eh schon ein bisschen angedeutet, man soll sich jetzt auch keine Wunder erwarten in die eine oder die andere Richtung. Ja. Ich sage, weder ist die neue Gentechnik oder diese neuen genomischen Verfahren ein Wundermittel, das uns alle Probleme löst. Sicher nicht. Aber es wird dort und da ein interessanter Beitrag sein. Und genauso ist es nicht ein Teufelszeug, ja, von dem ich jetzt fürchten muss und wir werden alle krank oder wir werden alle zupatentiert und ich darf gar nichts mehr essen, ohne dass ich Patentgebühren zahlen oder ich weiß nicht, was da ist, an Sachen da herumschwimmen und herumschwingen auch in der Diskussion. Die Wirklichkeit ist irgendwo dazwischen. Ja. Es wird nützlich sein für das eine, für was anderes wird es nichts bringen. Man muss ausprobieren. Forschung lebt immer von Ausprobieren. Wo geht's nicht? Und da wird's hingehen. Wie wir uns in Österreich dazu stellen werden, müssen wir sehen. Also, ein bisschen die Befürchtung, die herumschwingt, ist, wir wollen uns Opt-out-Regelung wieder vielleicht zurechtlegen. Ja, vielleicht findet man doch ein Hintertitel. Aber das wäre ein bisschen in die Tasche lügen. Weil erstens kommt ja sowieso aus dem Ausland. Mit den Produkten, die wir aus dem Ausland importieren. Und wir wissen, es ist nicht gefährlich. Es geht, wie du gesagt hast, glaube ich, eher um das Schützen von gewissen Marken. Ja? Und das, glaube ich, wird sehr stark im Vordergrund stehen. Es wird nicht gesagt, dass es um den Schutz von Marken geht. Gesagt wird, wir schützen euch vor der Gentechnik.
Ja. Genau, das ist vielleicht, wenn für die Händler jetzt unseren Podcast wer hört, ich bin ja sogar sicher, dass einige Händler das jetzt anhören, seid mutig. Ich weiß, da ist unglaublich viel Marketingbudget eingeflossen in das Thema, aber die Welt dreht sich ja trotzdem weiter und muss sie weitertragen, Gott sei Dank. Und ich denke auch an die Marketinger dieser Unternehmen, gehört halt auch gesagt, wir haben halt einen Klimawandel, wir haben ein Klima, was sich verändert. Und da werden wir wahrscheinlich froh sein, wenn wir die CRISPR-Cas in Zukunft zur Verfügung haben. Wir sehen ja das aber neben Pflanzenschutz. Man hat jetzt sie zu Tode reguliert. Wir wollten gar keinen Pflanzenschutz mehr nehmen in Österreich. Jetzt haben wir die Situation, dass gewisse Bauern gewisse Kulturpflanzen gar nicht mehr anbauen. Es gibt keine Radieschen heuer mehr aus Österreich, ja, weil kein Pflanzenschutzmittel mehr zur Verfügung steht. Da haben wir wegen denen keine Radieschen mehr essen. Nein, aber wir importieren es aus dem Ausland. Senf heuer 50% weniger Anbaufläche, weil der Senf halt extrem anfällig ist, ja, auf Insekten, ja, haben wir auch die Pflanzenschutzmittel nehmen wir und essen wir wegen denen weniger Senf, nein, aber wir importieren das irgendwo her. Und das ist aber diese Verlogenheit in dem ganzen System, ja, nein, wir sind super safe und wir tun ja das eh alles nehmen, aber ich sage immer, ehrlich ist es nur dann, ja, wenn ich sage, gibt es nicht mehr in Österreich, dann darf ich es auch nicht mehr essen. Punkt. Ja. Aber so weit geht dann bei jedem Privat daheim, das empfinden halt auch nicht. Gell. Und da müssen wir schon mal ehrlich werden zueinander, weil mich ärgert das brutal, wenn wir uns teilweise so gegenseitig was ausrichten über die Medien oder vormachen. Es ist halt so, die Welt dreht sich weiter, ja. Und die Geschichte bleibt nicht stehen. Was mich jetzt so interessiert, Hermann, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, ja. Aber das nutze ich jetzt, wenn du da sitzt. Und ich muss das auch wirklich betonen. Also ich kenne so viele Studierende, ja, vom Professor Hermann. Die lieben ihn brutal. Also die haben die Vorlesungen immer genossen. Also darf ich da wirklich gratulieren, wie du das Thema auch umbringst. Aber wo geht die Reise weiter? Wo glaubst du, werden wir mit den Themen, und jetzt bin ich da ein bisschen visionär vielleicht mit dir, aber wo glaubst du in 5, 10, 15, 20 Jahren, kann man da schon ein bisschen so am Horizont die Reise erkennen, wo das noch weitergeht?
Ganz schwierig, ja. Verwendest du das Mark Twain? Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ne?
Sehr gut.
Aber gut, aber schauen wir, was man hier vorstellen könnte. Also ich glaube durchaus, dass es ein guter Trend ist, den wir sehen in Europa und auch in Österreich, dass wir die Landwirtschaft generell nachhaltiger, resilienter, weniger stressanfällig machen wollen. Ja, in die Richtung wollen wir gern gehen. Und da gibt es viele Ansätze, die uns da helfen können. Das eine ist einmal, glaube ich, was mir unheimlich Spaß macht oder was wo ich cool finde, ist die ganze Digitalisierung und diese ganz kleinen Roboter, die es jetzt immer mehr gibt. Ja. Warum können wir nicht, das werden wir wahrscheinlich sehen in den nächsten 10, 15 Jahren, dass ich wegkomme von den großen Maschinen mit einer Traktorspannweiten, weiß ich nicht, von einem Ecken und einem Pflug von Meter und Meter, zu kleineren Selbstfahrerrobotern. Und die können auch im Pflanzenschutz was leisten. Ja. Die können dann vielleicht wirklich mit ganz wenig Pflanzenschutz oder ohne chemische Pflanzenschutzmittel Insekten überklauben. Also ich glaube, da sehen wir mal noch viel Richtung Digitalisierung. Und gleichzeitig, glaube ich, sehen wir auch noch viel, und das kommt jetzt in mein Gebiet, auch bei den Sorten. Also wir werden auch in Zukunft nur mehr verstehen, wie tickt der Pflanzen, welche Gene machen was in der Pflanzen, und da ist auch meine Forschung mittendrin. Und das können wir in Zukunft auch besser nutzen in der Züchtung. Und da kommt aber schon dann die CRISPR-Methode auch wieder zum Einsatz im Idealfall. Ja. Gerade im Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe, Schädlingsresistenz, Krankheitsresistenz. Das sind Eigenschaften, die sind genetisch nicht von Dutzende oder Hunderte Gene gleichzeitig abhängig, sondern oft nur von einem oder zwei. Und die kann ich auch mit der Methode relativ effizient bearbeiten und verändern, sodass ich für solche Eigenschaften wie Resistenz gegen Viruskrankheiten, Resistenz gegen Pilzkrankheiten recht ein hohes Potenzial sehe. Und das werden wir auch, glaube ich, sehen in Sorten in den nächsten Jahren. Und das ist auch gut so. Und es wird dann, glaube ich, auch der Punkt kommen, das habe ich zum Beispiel auch geredet mit einer Kollegin, die Biozüchtung macht in der Schweiz, die hat gesagt, wenn es euch gelingt, eine Phytophthora-resistente Erdäpfel zu machen, und auch die ist auch mit CRISPR entstanden, mit der Genschere, dann kann ich eigentlich meinem Biobauern nicht mehr erklären, du darfst den nicht anbauen. Weil der Konventionelle, der eigentlich auch spritzen konnte, braucht nicht mehr spritzen, weil es resistent ist gegen die Krautfalle. Im Idealfall. Und der Biobauer daneben weiß nicht, was er tun soll, damit er die Krautfalle in den Griff kriegt. Ja, kommt nicht vom Fleck. Also spätestens dann muss man wieder neu denken. Und vor allem, wenn man es wissenschaftlich sauber durchdekliniert, weiß man ja auch, da stecken keine fremden Gene drin, sondern da hat man jetzt nur minimal was verändert. Also ich glaube, dass es Schritt für Schritt, kleinweise, Produkte geben wird, die am Markt kommen. Es wird keine Welle sein. Die Gentechnik-Welle kommt nicht auf uns zu. Das ist ein Märchen. Aber es wird Schritt für Schritt kleine Änderungen geben. Es wird Schritt für Schritt dann und dann neue Sorten kommen. Und wenn sie einen Nutzen haben für die Landwirtschaft, dann werden sie eingesetzt werden in der Landwirtschaft. Dann früher oder später, glaube ich, auch im Bioland. Aber im Gegenteil, ich sehe sogar in der Biolandwirtschaft, wie du gesagt hast, nur mehr technologischen Bedarf, ja, auf der Sortenseite, weil ich ja bewusst auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichte, muss ich meinen Pflanzen anders helfen. Ja, natürlich mit Fruchtfolge, natürlich mit Mischkulturen und. Aber eins von den Merkmalen ist halt auch die Sorten.
Das heißt, wir schreiben bei einem Buch mit 16 Milliarden Buchstaben, 20 Zeichen jetzt aktuell um.
Genau.
Also maximal.
Genau.
20 Buchstaben von 16 Milliarden, da sind wir hierzu.
Genau.
Vielleicht sind es irgendwann einmal 100.
Oder ein paar hundert.
Oder ein paar hundert, vielleicht in so 50 Jahren oder so.
Genau.
Hermann, ich darf Danke sagen. Unglaublich guter Podcast, der hat mir jetzt richtig gefallen. Und ich glaube auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, er war halt so aufgebaut, dass wir von der Geschichte her das wirklich gut hergeleitet haben, weil ich glaube, das Thema, das ist jetzt nicht so, dass man sich einfach gleich einmal mit Gentechnik einfach so beschäftigen kann. Aber so wie wir es jetzt hergeleitet haben, oder du, Hermann, wirklich ausgezeichnet gemacht, ist es verständlich, interessant, lustig zum Zuhören, mit wirklich viel Fakten. Und man muss es aber, glaube ich, so runterbrechen, damit wir das alle auch verstehen können. Und nicht nur die Wissenschaft, das selber, sondern halt auch wir, die was dann tagtäglich halt Lebensmittel einkaufen oder so wie ich, der was selber Bauer ist und auch nicht jetzt das irgendwo auf der BOKU studiert hat. Genau. Hermann, danke fürs Dasein. Ich hoffe, wir werden irgendwann wieder mal einen Podcast machen. Gerne. Dass ich wieder mal die Ehre habe. Und schauen wir mal, was nächste Woche für Medienlawine auf uns zurollt. So ist es. Ich glaube, dass die Lawine der Medien größer ist, als wir die, wie du gesagt hast, genveränderte. Das wird nicht passieren. Und ja, danke fürs Dasein. Echt ein cooler Podcast.
Danke vielmals für die Einladung und ja, macht mir Spaß, auch darüber reden.
Sehr gut.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.